Hitler hatte etwas gegen Karajan. Ärgerlich hatte er 1939 aus einer Loge in der Berliner Staatsoper beobachtet, wie der junge Kapellmeister Wagners Meistersinger von Nürnberg auswendig dirigierte. Hitler meinte, falsche Gesangseinsätze zu hören und verbot Karajan künftig das Dirigieren bei den Bayreuther Festspielen, was der Dirigent dann tatsächlich erst 1951 nachholen konnte.
Der Führer beklagt sich bitter über das schlechte Dirigieren von Karajan in der Staatsoper. Er hat ein sehr feines Gehör für Musik und ich bin glücklich, dass er so etwas gleich merkt. Er stellt Furtwängler über alle anderen Dirigenten. Mit Recht, Karajan mit ihm zu vergleichen, ist eine Frechheit.
Propagandaminister Goebbels also war in seinen Tagebüchern mit Hitler einer Meinung. Vermutlich nicht zuletzt deshalb, weil der Diktator und sein treuester Weggefährte annahmen, der aufstrebende 30-Jährige würde sich nicht um Wagners Partitur kümmern und seinen eigenen Stiefel durchziehen. Karajan sollte bekanntlich sein Leben lang auswendig und meist mit geschlossenen Augen dirigieren. Seiner Verantwortlichkeit dem Notentext gegenüber allerdings habe das nie Abbruch getan, schreibt der Musikwissenschaftler Peter Niedermüller, einer der Autoren des Buches »Der Karajan-Diskurs«. Auswendig dirigieren hätte bei Karajan niemals mangelnde Exaktheit bedeutet.
Vielmehr wird die Interpretation so zum genialischen, aus dem Moment geborenen Kairos stilisiert.
Allein solche Sätze verdeutlichen, wie schnell Karajan als historisches Phänomen widersprüchlich wird, wenn man genau hinsieht. Karajan wollte in der Aufführung genialisch und spontan scheinen. Wer die zahlreichen Aufsätze des Bandes auch nur annähernd liest, kann eigene fruchtbare Schlüsse ziehen. Zum Beispiel, dass schon beim jungen Karajan die dirigierte Musik spontan entworfen erscheinen sollte, und zwar visuell. Gründete darin nicht auch seine spätere Vorliebe für Musikfilme, also jene perfekt ausgeleuchteten Filme mit Karajans Kopf und Händen im Zentrum, die einer jüngeren Generation spätestens in den 1980er Jahren so unglaublich auf die Nerven gingen?
Karajans optische Ideale waren von jener Moderne beeinflusst, die ihm Riefenstahlfilme in der NS-Zeit vor Augen geführt hatten, indem sie die Macht der Masse im Kontrast zu heroischer Individualität inszenierten. Auch nach Kriegsende liebte er den Vergleich des Orchesters mit einem Vogelzug, wo Hunderte von Tieren in bester Ordnung scheinbar anstrengungslos fliegen.
Es ist so, wie wenn ein großer Schwarm Vögel fliegt und man weiß nicht, von wem werden sie geleitet. Nie stoßen sie zusammen. Sie haben eine ganz definierte Richtung, wohin. Manchmal suchen sie und auf einmal wird eine Richtung gefunden. Das macht ein Orchester genauso, wenn sie es nicht stören.
Dieses Zitat aber stellt auch das heutige Vorurteil in Frage, dass Karajan lediglich der Inbegriff des modernen Pultdiktators ist.
Was wäre der Karajan ohne sein Orchester? Er wäre so arm, wie es ich bin, ohne Wein. Ich brauch mein Glaserl, er braucht sein Stabel.
Fritz Mulias Wienerlied »Was wäre der Karajan ohne sein Orchester« ist eine von mehreren Parodien auf den Dirigenten. Sie weisen darauf hin, dass Karajan gemeinsam mit dem Diskurs um ihn schon zu Lebzeiten ein umfassendes Kulturphänomen war. Nicht nur den gemütlichen Wienern in den 1950er Jahren galt Karajan als Verkörperung des modernen Chefs, der ständig um die Welt hetzt. Tatsächlich etablierte er bei vielen Orchestern der westlichen Welt erstmals dauerhaft eine Effizienz und Präzision der Probenarbeit, hinter die heute kein Dirigent, keine Dirigentin zurück kann.
Es ist eine Triole im Grunde genommen. Wenn das jetzt lang gehalten und gleich das F gespielt wird, kann die Stelle im immerhin schnellen Tempo ruhig klingen. Und weil es das nicht tut, wird es an der Stelle immer langsamer. Das ist der wirkliche Grund dazu. Eins, zwei.
Auch diesen Probenstil kann man, wenn man einen Schritt zurücktritt, kulturhistorisch anschauen. Das ist eines der Ziele des Kölner Musikwissenschaftlers Julian Kaskel, der den Band »Der Karajan-Diskurs« herausgegeben hat. Karajan ist für ihn eine Symbolfigur der unmittelbaren Nachkriegszeit.
Es ist eben wirklich ein Dirigent des Neu- und Wiederaufbaus, der zunächst einmal Klang auseinandernimmt, analysiert, in seine Einzelheiten ingenieursmäßig zerteilt und dann etwas Neues daraus zusammenschweißt, wo man keine Nieten und Nägel mehr sehen soll, sondern wo das tatsächlich maschinell in einem positiven Sinne möglichst reibungslos funktionieren soll in der Klangdarbietung.
Julian Kaskels Aufsatzsammlung Der Karajan-Diskurs bietet deshalb zahlreiche scharfsinnige Beobachtungen des kulturellen Lebens in Geschichte und Gegenwart, die weit über die Figur Karajan hinausgehen. Das Buch ist mit rund 450 Seiten bei Königshausen und Neumann erschienen und kostet 49,80 Euro. Es lohnt sich für alle Menschen, die Vergnügen daran finden, die Hintergründe von makellosen Oberflächen kulturhistorisch zu analysieren. Wenn auch Karajan selbst, der solche Oberflächen mit Vorliebe klanglich bereitstellte, solche Menschen gar nicht so gerne in seinem Publikum haben wollte.